Deutschlandfunk. Der Tag.
Mit der Ampel geht es jetzt voran.
Jetzt ist es also durch. Verabschiedet. Grünes Licht für das CETA-Freihandelsabkommen.
Wir haben uns darauf verständigt, auf europäischer Ebene zuzustimmen.
Jahrelang wurde darüber in Deutschland gestritten. Auch die Grünen waren lange dagegen. Heute haben sie im Bundestag Ja gesagt. Auch Fraktionschefin Katharina Dröge, die wir da gerade gehört haben.
Und das, obwohl sie genau wissen, dass der CETA-Investitionsschutz, der nun vollständig wirksam werden soll, Demokratie, Klima und Sozialstandards gefährden wird.
Bernd Rixinger von der Linken gehört dagegen seit Jahren zu den CETA-Kritikern. Was sind nun die Vor- und die Nachteile an diesem Vertrag? Wir lassen uns gleich von Jörg Münchenberg erklären, was hinter diesem Abkommen steckt und was sich damit jetzt ändern könnte. Und ein Blick heute in die Kinderarztpraxen in Deutschland. Viele schlagen ja gerade Alarm, weil sich dort so viele Eltern mit kranken Kindern melden wie noch nie. Da kommen gerade mehrere Probleme zusammen und die Corona-Pandemie ist nur eins davon, sagt die Medizinjournalistin Christina Sartori. Mit der spreche ich heute in Teil 2 hier bei Der Tag an diesem 1. Dezember 2022. Richtig, Adventskalender, nicht vergessen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Der Bundestag hat heute CETA ratifiziert. Diese vier Buchstaben stehen für Comprehensive Economic and Trade Agreement. Es ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Ein jahrelanger Streit geht mit dieser Verabschiedung jetzt zu Ende, zumindest erstmal zu Ende. Hallo Jörg, grüß dich.
Hi Tobias, hallo.
Jörg Münchenberg hat diesen Streit immer wieder verfolgt in den vergangenen Jahren und kann uns dazu gleich mehr sagen. Zuerst mal habe ich ihn vorhin allerdings gefragt, was dieses Freihandelsabkommen eigentlich genau bedeutet.
Ja, also es ist ein Handelsabkommen eben zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das wurde schon 2016 eigentlich abgeschlossen, also ist jetzt wirklich schon sehr lange her, 6 Jahre. Ist im September 2017 aber dann erstmal vorläufig in Kraft getreten, also nicht alle Teile dieses Abkommens, aber eben große Teile. Und man kann einfach sagen, für 98% aller Waren, die jetzt zwischen der EU und Kanada gehandelt werden, gibt es keine Zölle mehr. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, Kanada ist tatsächlich nicht der größte Handelspartner, um vielleicht da mal auch Zahlen zu nennen. 2021, also im letzten Jahr, hat Deutschland Güter im Wert von 10 Milliarden Euro exportiert. Die Importe waren 6,2 Milliarden. Das sind aber nur 0,6% des deutschen Handelsvolumens. Also ist, was den Handel jetzt angeht, sicherlich nicht der wichtigste Partner. Aber CETA ist tatsächlich, und das ist schon neu, ein relativ modernes Handelsabkommen, was man damals abgeschlossen hat, sozusagen eines der neueren Generationen. Insofern ist es eben auch schon wichtig, weil man sich an diesem Abkommen orientieren will, wenn es eben um andere geht, zum Beispiel, und auch hat mit Chile, Mexiko und anderen Staaten.
Und der Grund für solche Freihandelsabkommen ist immer, dass der Handel zwischen den jeweiligen Ländern oder hier in diesem Fall zwischen den Ländern und der EU, dass der einfacher und auch billiger gemacht werden soll. Also dass zum Beispiel Zölle wegfallen. Das ist korrekt, ja?
Genau, und davon profitieren natürlich letztlich auch wir Verbraucher, weil Zölle werden natürlich auch oben auf die Produktpreise oben drauf geschlagen. Also insofern profitieren vom Freihandel viele Menschen und am Ende eben auch der normale Verbraucher, wenn er eben Produkte jetzt aus Kanada zum Beispiel kaufen will.
Warum war und warum ist CETA dann so umstritten?
Also man muss sagen, es gab in Deutschland im Umfeld von CETA gab es ja auch Gespräche über ein Abkommen mit den USA, TTIP, falls man sich noch daran erinnert. Und es hatte damals eben für große Aufregung gesorgt und das ist dann auch ein bisschen rübergeschwappt auf die ganze CETA-Debatte. Aber tatsächlich gibt es eben einen Teil, der ist umstritten, gerade bei Umweltschutzverbänden, bei Sozialverbänden. Das betrifft eben den Investitionsschutz. Also, dass sich Firmen zum Beispiel wehren können dagegen, wenn sie bei ihren Investitionen benachteiligt werden in einem anderen Land, also jetzt in dem speziellen Fall natürlich Kanada. Das ist aber, muss man sagen, ganz grundsätzlich ist das in jedem Handelsabkommen, dass es solche Investitionsschutzklauseln gibt, weil sonst investiert keiner, wenn er eben nicht sicher sein kann. Er kann sich auch gegen eine ungerechtfertigte Behandlung wehren. Aber bei CETA gab es eben die Kritik, dass man gesagt hat, da sind so Ungenauigkeiten drin. Deswegen haben bestimmte Staaten, darunter eben auch Deutschland, das bislang nicht ratifiziert, bis man es eben heute doch gemacht hat, nachdem man nachgebessert hat. Aber deswegen ist CETA eben auch nur vorläufig in Kraft getreten.
Wo wurde denn da jetzt nachgebessert?
Also die große Sorge, vielleicht mal um so anzufangen, ist einfach, dass Unternehmen sagen können, das Beispiel hat auch Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, vorgebracht, dass man, wenn ein Staat zum Beispiel eine CO2-Steuer einführt zum Wohle des Klimas, für den besseren Klimaschutz, kann ein Unternehmen sagen, ups, jetzt werden ja meine Produkte teurer, damit wird mein Geschäftsmodell zerstört, also werde ich benachteiligt, dagegen klage ich. Also sprich, das Unternehmen einfach Staaten knebeln können, wenn die strengere Sozialstandards oder Umweltstandards oder Klimaschutzstandards einführen. Und das hat man jetzt bei CETA sozusagen nachgeschärft. Die Klauseln sozusagen, was jetzt indirekte Benachteiligungen oder eine unfaire Behandlung sein können, das hat man jetzt definitorisch sozusagen präzisiert. Und damit will man eben verhindern, dass Unternehmen sagen können, wir werden hier ungerecht behandelt und deswegen klagen wir.
Die Grünen waren ja immer ganz große Kritiker dieses Abkommens, waren strikt dagegen. Jetzt als Regierungspartei im Bundestag haben Sie dafür gestimmt. Was hat sich denn für die Grünen geändert? Oder liegt dieses Abstimmungsverhalten nur daran, dass Sie jetzt tatsächlich in der Regierung sitzen?
Also das glaube ich tatsächlich nicht, sondern bei den Grünen verweist man eben, ich habe ja schon Robert Habeck gerade zitiert, also schon sehr stolz drauf auf diese Neuerung, auf diese Interpretationserklärung jetzt zum eigentlichen Abkommen. Und damit sagt man, ist das eben jetzt wirklich ein gutes Abkommen? Das könnte eben und sollte auch Vorbild sein für andere Abkommen mit anderen Staaten eben auch. Also insofern sieht man jetzt sozusagen die Fundamentalkritik an diesen Schiedsgerichten und an diesen Investitionsklauseln sieht man entschärft, weil man sagt, wir sind jetzt sozusagen abgesichert, dass am Ende einfach die Staaten sozusagen die Oberhoheit behalten, wenn es um Arbeitnehmerrechte, Umwelt oder Sozialstandards geht und dass die Firmen eben hier nicht mehr sozusagen indirekt das aushebeln können. Deswegen haben die Grünen da heute auch relativ problemlos zustimmen können.
Es gibt ja, glaube ich, bei diesen Freihandelsabkommen auch immer die Kritik. Du hast die Wohlfahrtsverbände schon genannt. Immer die Befürchtung, dass sozusagen Arbeitsplätze wegfallen, weil sie möglicherweise dann in einen anderen Teil dieses Freihandelsblocks gehen, wo sie möglicherweise billiger sind, wo die Standards nicht ganz so hoch sind. Ist das auch hier bei CETA eine Kritik oder eine Befürchtung?
Also bei CETA ist tatsächlich so, dass eben jetzt auch der Paritätische Wohlfahrtsverband weiterhin sagen, naja, ihr habt jetzt diese Interpretationshilfe sozusagen, habt ihr euch darauf verständigt. Aber klar ist, das ist natürlich nur sozusagen eine Zusatzklausel zu dem Vertrag. Also CETA wird jetzt nicht mehr aufgeschnürt, das ist verhandelt. Das wird dem Vertrag sozusagen beigelegt. Und das große Problem ist natürlich auch, dass Kanada muss dem auch noch zustimmen. Also das ist jetzt erstmal eine Position, auf die man sich innerhalb der EU geeinigt hat. Und Deutschland ist jetzt sozusagen in Vorleistung gegangen, indem man das auch ratifiziert hat. Aber eben, es gibt weiterhin die Sorge bei manchen Verbänden, dass die sagen, ihr habt da sozusagen die Katze im Sack gekauft, weil ihr wisst ja gar nicht, ob Kanada da wirklich mitzieht. Aus dem Wirtschaftsministerium gibt es andere Signale, muss ja einfach auch sehen, von der politischen Ausrichtung, was Demokratieverständnis angeht, sind sich natürlich Kanada und Deutschland ja sehr ähnlich. Und Robert Habeck sagt, da kamen jetzt schon sehr positive Signale, dass man auch bereit ist, eben sich auf diese Zusatzerklärung sozusagen zu einigen. Also da kann man diese Kritik zumindest nicht ganz nachvollziehen.
Soll dieses Abkommen auch so ein bisschen über den Handel hinaus ein außenpolitisches Signal sein? So nach dem Motto, hier in diesen schwierigen Zeiten wollen, sollen, müssen Demokratien stärker kooperieren?
Also die Frage, es gibt natürlich immer ganz unterschiedliche Positionen zum Freihandel, aber wir haben natürlich jetzt auch schon gesehen, dass jetzt also mit autoritären Staaten, China, ist der Handel auch sehr fragil sozusagen, gibt es ja auch eben viele Probleme, die jetzt daraus entstehen könnten, auch von der Abhängigkeit. Und deswegen gibt es schon viele auch in der Ampel, die werben für solche Freihandelsverträge, gerade mit demokratischen Staaten, und sagen, wenn wir uns jetzt an CETA eben orientieren, dann schaffen wir damit eben auch sehr viel Sicherheit. Und Handel sorgt natürlich irgendwie auch für Wohlstand. Also da sieht man schon sehr nach vorne. Und es gibt eben zahlreiche Handelsverträge mit Chile, Mexiko zum Beispiel, die jetzt auch noch ratifiziert werden müssen. Da sagt man schon, wenn wir eben das auf der Grundlage machen, wie jetzt auf CETA, dann haben wir eben hier eine neue Sicherheit, eine neue Partnerschaft, die natürlich auch in der gegenwärtig ja doch auch sehr unsicheren Lage hilft.
Jörg, die Ampel hat jetzt außerdem klargestellt, dass sie raus will aus der sogenannten Energiecharta. Was ist das denn für ein Konstrukt?
Ja, das ist ein Vertrag von 1994, also auch schon ziemlich alt. Und der wurde damals auch abgeschlossen, um jetzt bei grenzüberschreitenden Investitionen in Energieprojekte auch Sicherheit zu schaffen für diese Investitionen. Und das war eben ja damals Zerfall des Ostblocks. Und da ging es eben sehr stark darum, wenn eben westliche Unternehmen dort investieren, dass ihre Investitionen auch geschützt sind. Das ist sozusagen die Geschichte, die Herleitung. Und das Problem war natürlich schon, dass auch da gab es oder gibt es eben diese Schiedsgerichte, und gerade fossile Konzerne, die eben mit Öl, mit Kohle gehandelt haben, haben dieses Abkommen dann genutzt, um zu klagen. Also das bekannteste Beispiel ist zum Beispiel die Klage der deutschen Unternehmen gegen den Atomausstieg. Weil man plötzlich hat sich die Gesetzeslage geändert und man hat gesagt, das geht nicht, unser Geschäftsmodell wird zerstört. Wir gehen vor die Schiedsgerichte und fordern da Schadensersatz. Und da sagt man, und die Bundesregierung sagt da und viele andere Länder übrigens auch, Italien ist schon ausgetreten, Frankreich, die Niederlande aus dieser Energiecharta sagen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Heute hat der Klimaschutz natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Und deswegen tritt Deutschland jetzt auch aus diesem Vertrag aus, um eben Knebelungen sozusagen durch Firmen zu verhindern, wenn die gegen Klimaschutzbestimmungen klagen, was sie eben auch tun. Also das gab es wiederholt auch. Und das bedeutet eben für Staaten auch ein großes Risiko natürlich.
Und inwiefern hängt das jetzt zusammen mit der ganzen Debatte um CETA?
Naja, es gibt eben, wie gesagt, diesen Zusammenhang, dass man diesen Schiedsgerichten eben sehr kritisch gegenübersteht. Aber wie gesagt, bei der Energiecharta waren Änderungen, sind faktisch nicht möglich. Dazu kommt übrigens auch, obwohl Deutschland jetzt austritt aus diesem Vertrag, gilt er noch weiter 20 Jahre lang. Also das ist natürlich schon eine bittere Pille, die man da schlucken muss. Bei CETA ist das aber eben insofern anders, weil da hat man diese Schiedsgerichte sozusagen auf eine andere Grundlage gestellt. Da jetzt vor Schiedsgerichten zu klagen gegen Umweltstandards, gegen Sozialstandards, ist eben viel, viel schwieriger. Und insofern unterscheidet das CETA sehr stark von der Energiecharta. Aber es gibt eben schon sozusagen gewisse Anknüpfungspunkte bei der Debatte darüber.
Die Pros und Cons von CETA und wie das alles möglicherweise auch mit der Energiecharta zusammenhängt, aus der die Ampel jetzt raus will. Jörg Münchenberg hat uns das erklärt. Jörg, danke dir vielmals.
Ja, gerne.
Auf jeden Fall haben wir im Moment deutlich mehr Kinder in den Kliniken, als wir je zu Corona-Zeiten mit dem Coronavirus hatten. Und es ist so, dass wir meistens um die 10 bis 15 Kinder, manchmal 20 Kinder in den großen Kinderkliniken haben und davon einige auch auf den Intensivstationen.
Das war heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk der Kölner Kinderarzt Jörg Dötsch. Der hat beschrieben, was man zurzeit in vielen Praxen von Kinderärzten und auch in vielen Kliniken sieht. Volle Wartezimmer, lange Schlangen, viele Eltern mit ihren kranken Kindern werden sogar abgewiesen und weitergeschickt zur nächsten Praxis. Das kann ich alles besprechen mit meiner Kollegin, der Medizinjournalistin Christina Sartori. Hallo Christina.
Hallo Tobias, hi.
Christina, erklär uns das. Warum haben gerade so viele Kinderarztpraxen und so viele Kinderkliniken so einen Notstand?
Also da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal, das betrifft dann vor allen Dingen die Krankenhäuser, da ist das Personal knapp. Also das macht sich jetzt wirklich bemerkbar. Wir wissen ja alle seit der Pandemie, dass es nicht so wichtig ist, wie viele Betten ein Krankenhaus hat. Und das gilt natürlich auch für die Kinderstationen, sondern es ist wichtig, wie viel Pflegepersonal da ist. Also Ärzte, Ärztinnen und dann vor allen Dingen Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und das Personal ist sehr knapp. Das war schon vor der Pandemie so, dass es öfter eng war in den Krankenhäusern. Aber durch die Pandemie ist das jetzt noch schlimmer geworden. Einfach weil Manche Krankenschwestern und Pfleger, die sind selber an Corona erkrankt und haben danach Post-Covid bekommen und arbeiten jetzt weniger oder gar nicht mehr. Das sind jetzt nicht so viele, aber das addiert sich auch auf. Aber das Wichtigste ist, weil die Arbeitsbelastung andauernd hoch war für dieses Personal seit Beginn der Pandemie. Und oft war es sogar extrem hoch, zu hoch. Also es war ja sogar in diesem Sommer so, dass viele Menschen, die im Krankenhaus gearbeitet haben, gesagt haben, wir haben gar keine Verschnaufpause. Sonst im Sommer, da können wir ein bisschen durchatmen. Ein paar von uns machen Urlaub, einfach um wieder aufzutanken, bevor es in den Herbst und Winter geht. Und das gab es diesen Sommer nicht, weil auch da die Krankenhäuser relativ voll waren. Und deswegen hat manch ein Pfleger, manch eine Krankenschwester entweder die Stundenzahl reduziert oder komplett den Beruf gewechselt.
Okay.
Und dann kommt noch dazu.
Ja, bitte.
Und dann kommt noch dazu, viele Menschen sind krank und das heißt, auch vieles Pflegepersonal ist krank. Das heißt, es fehlt der Kollege und die Kollegin.
Also Personalprobleme, das ist der eine Grund. Mhm. Du hast aber gesagt, es gibt zwei Gründe. Was ist der andere?
Ja, stimmt, genau. Der andere Grund, es sind einfach sehr, sehr viele Kinder gerade krank. Also wie bei den Erwachsenen ist auch die Zahl der Kinder sehr hoch, die an Husten, Schnupfen, Fieber und so weiter leiden. Die Zahl der Atemwegserkrankungen ist viel höher als im Vergleich zu den vergangenen Jahren um diese Zeit. Und bei den Kindern sind es vor allem die sogenannten RS-Viren, die Kinder krank machen und manchmal auch schwer krank machen.
Was sind das für Viren, RS-Viren?
Also dieses RS steht für Respiratory Syncytial, deswegen sagt das auch keiner, deswegen reden alle nur von RS-Viren. Das sind Viren, die meistens zu einer normalen Erkältung führen. Also das ist unangenehm, das ist lästig, das ist wirklich nicht schön, aber nicht gefährlich. Man muss aber sagen, in wenigen Fällen wird das Kind dann so schwer krank, dass es doch im Krankenhaus behandelt werden muss. Vor allen Dingen, weil die Kinder dann schlecht Luft bekommen. Das betrifft meistens vor allem die sehr jungen Kinder oder auch Kinder, die ein geschwächtes Immunsystem haben durch andere Krankheiten. Wie gesagt, das geschieht zwar selten, aber wenn jetzt sehr, sehr viele Kinder auf einmal sich mit diesen RS-Viren anstecken, dann steigt eben auch die absolute Zahl von solchen schweren Verläufen, die im Krankenhaus dann auch behandelt und beobachtet werden müssen.
Kann man denn irgendwie sagen, wie gefährlich diese RS-Viren an sich sind?
Also in der Regel ist es so, dass es normal verläuft, wie eine schwere, unangenehme Erkältung. Das Problem ist, dass es in manchen Fällen, und das sind schon so einige Prozent, dann eben schwer verläuft. Und es gibt da kein richtiges Medikament gegen. Also es gibt nicht eine Tablette oder eine Infusion, die man dem Kind dann geben kann, sondern die werden dann, vor allen Dingen die Symptome werden dann behandelt im Krankenhaus. Das heißt, meistens läuft es darauf hinaus, dass sie beatmet werden. Kommt es in seltenen Fällen auch dazu, dass Kinder daran versterben. Aber das ist nicht so häufig. Und für Erwachsene, die können sich auch nochmal damit anstecken, da ist es meistens nicht schlimm. Nur Menschen mit sehr hohem Alter oder eben auch mit geschwächtem Immunsystem, auch da kann so eine RS-Viren-Infektion gefährlich werden.
Okay, Christina, wenn wir jetzt sehen, so viele Kinder sind gerade krank, hängt das auch mit dieser jahrelangen Pandemiesituation zusammen?
Ja, indirekt. Das ist ein gewisser Nachholeffekt. Und der hängt dann wahrscheinlich mit der Pandemie zusammen. Also es ist ja so, mit den Pandemiemaßnahmen wie Maske tragen und Kontaktbeschränkungen und sowas alles, haben die Kinder weniger Kontakt mit diesen Viren gehabt in den letzten zwei Jahren. Und normalerweise macht fast jedes Kind in den ersten 1 bis 3 Lebensjahren eine oder auch sogar 2 Infektionen mit diesen RS-Viren durch. Aber durch Masken und Kontaktbeschränkungen ist das weggefallen in den letzten beiden Jahren. Da haben sich kaum Kinder damit angesteckt. Das heißt, die übliche Welle von RS-Viren, die ist ausgeblieben. Und jetzt, ohne diese Masken, da kursieren diese Viren wieder. Und jetzt werden quasi 3 Jahrgänge auf einmal krank. Also die sich sowieso in diesem Jahr angesteckt hätten, aber auch die Kinder, die sich nicht im letzten Jahr angesteckt haben und die sich nicht im vorletzten Jahr angesteckt haben. Und dadurch sind das so viele Kinder auf einmal. Das ist ein Nachholeffekt.
Kann es denn sein, dass das Immunsystem der Kinder jetzt geschwächt ist, weil sie eben während der Pandemie die Masken getragen haben und auch weniger Kontakt mit Viren insgesamt hatten?
Also Kinder machen bestimmte Krankheiten durch im Laufe ihrer Kindheit und wie gesagt, das holen jetzt manche nach, das stimmt. Aber unser Immunsystem ist nicht geschwächt, weil wir Masken getragen haben, also auch nicht das der Kinder. Unser Immunsystem ist ja kein Muskel, der schwächer wird, wenn man ihn nicht trainiert. Das ist ein falsches Bild, was manchmal verwendet wird. Außerdem, keiner hat die Masken ja ständig getragen. Jeder, auch die Kinder, hatten ja weiterhin Kontakt zu einer ganzen Reihe von Erregern und Reizen aus der Umwelt. Also es ist eher ein Nachholen als ein geschwächtes Immunsystem. Was noch eine Rolle spielen könnte, ist, dass Corona selber das Immunsystem mancher Kinder geschwächt haben könnte und die deswegen häufiger krank werden. Aber das ist bisher nur eine Theorie.
dass also durch die Infektion mit dem Coronavirus unser Immunsystem geschwächt wurde.
Genau, man kennt das von anderen Viren, zum Beispiel Masernviren oder Epstein-Barr-Viren. Da weiß man wirklich, dass nach einer Infektion mit diesen Viren das Immunsystem oft ein bisschen geschwächt ist und dann die Kinder anfälliger sind für andere Krankheiten. Das kann Monate oder sogar Jahre lang anhalten. Bei Corona ist es so, es gibt Forschung dazu, das wird untersucht, aber noch hat man da keine eindeutigen Ergebnisse. Da wird man einfach noch ein bisschen abwarten müssen.
Gut, Christina, ich bin mir sicher, dass uns hier einige Eltern auch zuhören, die möglicherweise auch gerade mit Kindern zu Hause zu tun haben, die erste Symptome zeigen. Was rätst du denn? Sind vielleicht manche Eltern auch zu voreilig damit, zum Arzt zu gehen und sich in ein volles Wartezimmer zu setzen? Sollte man lieber ein bisschen zu Hause abwarten?
Ja, ich habe da mit einer Kinderärztin und einem Kinderarzt drüber gesprochen und die haben gesagt, sie beobachten schon, dass manche Eltern auch verunsichert sind durch die Pandemie und vielleicht sogar auch ängstlicher als früher sind und mehr Angst vor so einer Infektionskrankheit haben. Also was man sagen kann ist, gut, in den ersten Lebensmonaten bei so einem Säugling, da wäre ich auch immer absolut vorsichtig. Ne? Die sind einfach sehr empfindlich, da muss man schon, ne? Wenn das Kind schwer krank ist und das ist erst 2-3 Monate alt, dann auf jeden Fall zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Wenn das Kind ein bisschen älter ist und man kennt sein Kind auch ein bisschen, dann kann man ja gucken, selbst wenn es Fieber hat, wie geht es ihm denn? Weil Fieber per se ist ja nicht schlimm. Fieber hilft ja, das hilft ja unserem Körper, Bakterien und Viren zu bekämpfen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Das ist ein Abwehrmechanismus unseres Körpers. Und es gibt Kinder, die haben 38,5 und die sind total fit. Die spielen dann noch vor sich hin, sind vielleicht nicht so lebhaft wie sonst, aber und dann husten die auch und haben eine Rotznase, aber das ist dann nicht so schlimm. Und ich denke, da kann man als Elternteil auch sagen, dann bleiben wir mal lieber einfach einen Tag zu Hause oder zwei. Wenn das Kind jetzt allerdings irgendwie 38,5 hat und es ist total schlapp und es trinkt nichts, trinken ist ganz wichtig, essen ist nicht so wichtig, aber trinken ist wichtig und es ist vielleicht gar nicht mehr richtig ansprechbar, dann würde ich doch auch einen Arzt aufsuchen. Und dann natürlich, wenn man merkt, dass es Atemprobleme hat, ne? Atemschwierigkeiten ist auch ein Problem bei diesen RS-Viren, also da sollte man auch drauf achten. Aber ansonsten, wie gesagt, alleine das Fieber, allein die Temperatur, das alleine reicht nicht, um zu beurteilen, wie es meinem Kind geht.
Wichtige Hinweise also hier in dieser aktuellen Lage, in der wir so viele übervolle Kinderarztpraxen überall in Deutschland sehen und in einer Lage, in der sich ganz viele Eltern sicher Sorgen machen, wenn sie zu Hause ein hüstelndes oder ein Kind mit Schnupfen haben. Meine Kollegin, die Medizinjournalistin Christina Sartori war das, mit Erklärung und Einordnung. Christina, vielen Dank.
Gerne.
Die teilweise dramatische Lage in den Kinderarztpraxen und die Pros und Cons des CETA-Freihandelsabkommens. Das war es hier heute bei der Tag an diesem 1. Dezember 2022. Und wer neben dem Adventskalender öffnen noch Zeit hat, kann uns gerne eine E-Mail mit Feedback schicken an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.